Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich präsentiere Ihnen heute eine weitere Ausgabe des Expertentalks am Telefon. Den ersten Gastbeitrag hören Sie von Peter Rach. Als Trainer und Coach hat er eine Mission. Mein Herz schlägt für mehr Arbeitsfreude jeden Tag durch hervorragendes Teamwork, wirksame Kommunikation, gesunden Teamgeist und Lust am Miteinander. Wir freuen uns nun auf den Beitrag von Peter Rach zum Thema Unternehmenskultur, wie Sie nachhaltig das Verhalten von Mitarbeitern ändern und warum Training nicht funktioniert.
Peter Rach, unser erster Vortragender heute Abend. Ich muss gestehen, es ist mir eine riesige Freude, dass Sie heute Abend da sind, weil als Sie beim Netzwerk Personal waren, Herr Rach, da war ich mit Gesprächen anderweitig unterwegs und nachher habe ich gehört, dass Ihr Vortrag war schlichtweg der Höhepunkt des Tages. Und es hat nachher auch die Auswertung ergeben, Sie haben die beste Note gekriegt. Also Applaus von meiner Seite schon mal, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Sie sind Trainer, Sie sind Coach, vor allem aber sind Sie Pragmatiker. Also Sie bringen das auf den Punkt. Sie haben zwei Themenschwerpunkte, Teamarbeit und Kommunikation. Und Sie sagen, mein Herz schlägt für mehr Arbeitsfreude jeden Tag durch hervorragendes Teamwork, wirksame Kommunikation, gesunden Teamgeist und Lust am Miteinander. Also, das ist doch ein tolles Motiv. Also, danke, dass Sie heute dabei sind. Ihr Thema, wie Sie nachhaltig das Verhalten von Mitarbeitern ändern und warum Training nicht funktioniert. Da hat sich natürlich bei mir die Stirn gerunzelt, warum Training nicht funktionieren soll. Aber das Geheimnis werden Sie ja gleich lüften. So, nochmal für die, die jetzt noch nicht stumm geschaltet sind, Stern und 6. Und Herr Rach, ich bitte Sie um Ihren Beitrag und die anderen, wenn Sie Fragen haben, ruhig zwischendurch, aber ansonsten haben wir hinterher Zeit, das zu diskutieren. Herr Rach, bitte.
Ja, herzlichen Dank für Ihre warmen Worte. Da macht es gleich doppelt Spaß, hier einen Vortrag zu machen. Vielen Dank. Ich hoffe, die Teilnehmer haben die PowerPoint-Präsentation, die ich rumgeschickt habe, entweder auf dem Monitor geöffnet oder ausgedruckt neben sich liegen. Ich starte mal gleich mit der Folie 2. Und bitte Sie, liebe Zuhörer, stellen Sie sich mal folgende Versuchsanordnung vor. Also in einem wissenschaftlichen Versuch sitzen 5 Schimpansen in einem Käfig. In diesem Käfig befindet sich eine Leiter und oben auf der Leiter liegt ein Bündel leckerer Bananen. Sie können sich vorstellen, der erste Schimpanse braucht nicht lange, bis er auf die Leiter klettert, um sich eine Banane zu holen. Und in dem Moment, wo er auf die Leiter geht, startet in diesem Käfig eine kalte Wasserdusche auf alle Schimpansen. Das Geschrei ist groß, die Schimpansen laufen durcheinander, der Affe springt natürlich von der Leiter wieder runter. Die Dusche hört auf und nach einiger Zeit wird der zweite Schimpanse versuchen, auf die Leiter zu steigen. Und in dem Moment, wo ein anderer auf die Leiter steigt, geht die Wasserdusche wieder los. Und das Geschrei ist groß und er lässt von seinem Vorhaben ab. Jetzt passiert Folgendes. Immer wenn ein Schimpanse auf die Leiter will, werden die anderen ihn davon abhalten, weil sie natürlich wissen, kalte Dusche haben wir jetzt keine Lust drauf. Wenn Sie jetzt Folgendes tun, Sie tauschen einen Schimpansen aus, der noch nie in diesem Käfig war, der also das Prinzip Leiter, Banane, Wasserdusche noch nicht kennt, der wird es natürlich versuchen, an die Bananen zu kommen. Der wird sofort von seinen Kameraden im Käfig davon abgehalten, weil die haben keine Lust auf die Dusche. Und wenn Sie jetzt nach und nach alle Schimpansen der Ursprungsgruppe austauschen und es sind nur noch 5 Schimpansen im Käfig, von denen keiner jemals diese Wasserdusche erlebt hat, dann werden die sich trotzdem gegenseitig davon abhalten, diese Bananen von der Leiter zu holen, obwohl sie nie eine Wasserdusche hatten, weil sich das unter den Schimpansen so weitergetragen hat. Und das Beispiel ist für mich eines der wirksamsten Beispiele dafür, wie Unternehmenskultur wirkt, die sich teilweise über Jahre, Jahrzehnte hält, auch wenn die Gründe für bestimmte Verhaltensweisen gar nicht mehr vorhanden sind. Der zweite Punkt, den ich Ihnen hier im Vorspann noch sagen möchte, ist, bei Kultur handelt es sich nicht um so typisches Softskill-Geschwätz. Sie kennen das, dass von manchen Menschen, die sehr rational veranlagt sind, dass die mit Soft Skills nicht so richtig umgehen können, nicht umgehen wollen. Und wenn man dann von sowas wie Unternehmenskultur redet, dann interessieren die sich wenig dafür, weil die sagen, komm, mich interessieren Zahlen, Daten, Fakten. Und das ist der Punkt, bei Unternehmenskultur geht's auch um Profit. Ein Beispiel oder einige Beispiele dafür auf der Seite 4 der Präsentation. Hier zum Beispiel das Thema, Mitarbeiter bringen viele Ideen ein. In manchen Unternehmen aber auch nicht. Also ob viele Ideen eingebracht werden oder nicht, ist zum Beispiel ein Thema der Unternehmenskultur. Aber Unternehmen, die viele Ideen von ihren Mitarbeitern generieren, generieren damit bessere Produkte und am Ende mehr Cash. Das gleiche gilt für die nächste Ebene, wenn Sie sich Teamwork angucken. In manchen Unternehmen gibt es hervorragendes Teamwork, in anderen Unternehmen gibt es eher Streit. Dort, wo es viel Streit, Reibung, Politik und Konkurrenzkampf gibt, dort leidet am Ende ebenfalls der Profit. Ob Sie Harmonie und Teamwork haben oder Streit und Reibung, ist eine Frage der Unternehmenskultur. Also auch hier Unternehmenskultur eine Frage des Geldes, das am Ende auf dem Konto steht. Das gleiche gilt für den Qualitätsanspruch, mit dem Mitarbeiter arbeiten. Das ist eine Frage der Kultur. Das gleiche gilt für die Führung. Haben Sie eine gute Führungskultur im Unternehmen, wird sich auch das in Finanzen und im Unternehmenserfolg bemerkbar machen. Und das gleiche gilt sicherlich auch für die Frage der Fluktuation. Der Fachkräftemangel wird uns alle demnächst mehr oder weniger stark treffen. Wer Fachkräftemangel Sorgen hat, sollte sich keine Fluktuation leisten. Und auch das ist eine Frage der Unternehmenskultur. Mögen die Leute bei Ihnen bleiben? Auf Seite 5 in meiner PowerPoint sehen Sie ein schönes Bild aus einem Film der Mad Max-Reihe. Ich finde das Faszinierende an diesen Endzeitdramen oder das einzig Wahre, das einzig Realistische an diesen Endzeitdramen ist, dass sich dort so eine ganz, ganz bestimmte Kultur bildet. Und das ist auch eine wichtige Botschaft in Sachen Unternehmenskultur. Sie bildet sich auf jeden Fall. Sie bildet sich immer. Die Frage ist, ob die Kultur, die sich bei Ihnen bildet, sich zufällig bildet oder ob Sie ein bisschen daran steuern, welche Kultur Sie haben wollen. Das Wichtige, was jetzt aus den ersten 4 Seiten herauskommen sollte, ist, Ihre Kultur ist es, die Ihre Ergebnisse produziert. Und deswegen ist es wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. So, damit sind wir bei meinem Begrüßungschart, die Seite 6. Ich bin Peter Rach. Ich bin schon nett vorgestellt worden von Herrn Professor Knobloch. Vielen Dank nochmal dafür. Meine Hauptthemen sind die Themen Team, also Teamentwicklung, und die Themen Kommunikation, also auch Kommunikation im Team, aber auch mit Kunden, und seit einiger Zeit eben auch das Thema Unternehmenskultur. Und das kommt aus einem bestimmten Grund. Ich war, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, Mitarbeiter in einer Firma. Dort gab es eine ziemlich fürchterliche, miserable Teamkultur. Es gab also das Gegenteil von Teamwork, ein Hauen und Stechen, es war extrem unangenehm. Also bin ich mit dieser Mission aus diesem Unternehmen ausgeschieden. Ich will was für Teamwork tun. Ich möchte, dass Teams funktionieren, dass die reibungslos miteinander arbeiten. Und habe mit großem Engagement meine ersten Teamworkshops gemacht und dann festgestellt, wenn ich nach 3-4 Monaten in so ein Unternehmen zurückgekommen bin, dann hatte sich da gar nicht wirklich was verändert. Die Teamworkshops waren toll, die Leute waren begeistert, nach 4 Monaten alles beim Alten. Und daraufhin habe ich mich umgesehen und habe versucht, eine Lösung für dieses Thema zu finden und bin dann tatsächlich bei den Werkzeugen für Unternehmenskultur gelandet. Denn was tatsächlich passiert ist, ist, dass diese Teams, mit denen ich eine Veränderung eingeleitet habe, in ihre alte Kultur zurückgerutscht sind. Ja, meine Lehre daraus war, Training alleine funktioniert nicht. Es gibt gute Beispiele dafür. Auf Seite 7, das Foto sollte Sie erinnern an Ihre Jugend, da haben Sie vielleicht mal einen Tanzkurs gemacht. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie machen jetzt dieses Wochenende mit mir einen Tanzkurs. Ich kann Ihnen versprechen, Sie werden ordentlich was lernen bei mir. Stellen Sie sich jetzt mal die Frage, was wissen Sie noch von diesem Tanzkurs, wenn wir uns in einem halben Jahr wiedersehen? Bei den meisten Menschen wird die Antwort lauten, nichts. Und damit meine ich nicht Ihre Tanztalente, sondern damit meine ich einfach, Dinge, die Sie einmal lernen, gehen relativ schnell auch wieder verloren. Auf Seite 8 eine Abbildung der Ebbinghausen Vergessenskurve, die sagt uns, nach 10 Tagen ist gerade mal 30% von dem Erlernten noch im Gehirn. Und ich sage Ihnen aus Erfahrung, nach 30 Tagen ist es beinahe bei Null, was noch tatsächlich von Gelernten vorrätig ist. Es gibt noch einen weiteren Punkt, wenn Sie auf Seite 9 gehen, schöne Visualisierung des nächsten Themas, einen weiteren Punkt weshalb sich gelerntes Wissen aus einem Training nicht gleich umsetzt. Ich habe einen weiteren psychologischen Versuch für Sie. Und zwar im Jahr 1970 haben Forscher der Harvard-Universität Versuchsteilnehmer in einen Raum gesetzt. Die sollten dort einen Fragebogen beantworten. Und plötzlich trat in diesem Raum unter einer Türschwelle Rauch hervor. Relativ massiv trat Rauch hervor. Und wer einigermaßen bei Sinnen ist, denkt sofort an Feuer. Das Spannende war, wenn eine Versuchsperson allein im Raum war, hat die sofort um Hilfe gerufen, Hilfe, es brennt, Feuer, Feuer. Waren mehrere Personen im Raum, 5, 6 Leute, dann haben sich nur noch 13% gemeldet. In vielen Versuchen hat sich gar keiner gemeldet. Die sind sitzen geblieben, selbst wenn der Rauch so dicht war, dass man den Fragebogen kaum noch sehen konnte. Der Effekt, den man hier beobachtet, ist, dass sich Menschen nach ihrer Umgebung richten. Sie schauen, wie verhalten sich die anderen Leute um mich herum und passen ihr Verhalten an dem an, was hier denn so üblich ist. Und das ist der Effekt, der zum einen die individuelle Veränderung nach einem Training verhindert und der zum anderen dafür sorgt, dass Verhaltensweisen wieder zu dem zurückfallen, was üblich ist. Damit sind wir auf Seite 10, die Definition einer Unternehmenskultur. Damit wir einfach mit diesem manchmal schwammigen Begriff arbeiten können, ist die Art und Weise, wie Ihre Mitarbeiter üblicherweise denken und handeln. Und dabei ist das Wort üblicherweise wichtig. Es gibt also eine übliche Denk- und Verhaltensweise. Auf den nächsten Seiten habe ich es ein bisschen illustriert. Sie sehen auf Seite 11 ein übliches Verhalten, wie mit Unterlagen umgegangen wird und wie man über den Begriff Ordnung im Büro denkt. Auf Seite 12 hatten wir schon das Thema, streiten die Leute oder haben sie eine ordentliche Teamkultur, in der man miteinander redet. Auf Seite 13 sieht man die Menschen, die eine Erfahrung, die ich gemacht habe, seit ich öfter mal in Banken arbeite. Dort geht man auch ein bisschen anders miteinander um. Seite 14 ist eines meiner Lieblingsbilder. Lassen Sie das ein bisschen auf sich wirken. Eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man seine Arbeit ausführt. Und auf Seite 15 ein Ausschnitt aus einem anderen Vortrag von mir, ein Bild vom berühmten Pike Place Fish Market, der berühmt dafür ist, dass die Leute dort mit sehr viel Spaß an der Arbeit sind und diesen Spaß auch an die Kunden weitergeben. All das sind Beispiele von Unternehmenskultur. Auf Seite 16 möchte ich Ihnen einen einfachen Zusammenhang schildern, den wir eingangs schon ein bisschen beleuchtet haben. Und zwar sorgt das Handeln, das übliche Handeln Ihrer Mitarbeiter für Ihre Ergebnisse. Also Ihre Kultur produziert Ihre Ergebnisse, kann man auch sagen. Der Punkt hier ist folgender. Wenn Sie andere Ergebnisse wollen, als Sie bisher haben, fragen Sie sich mal, ob Sie diese anderen Ergebnisse, die Sie sich wünschen, mit dem aktuell üblichen Denken und Verhalten erreichen können. Oder müsste nicht eigentlich für andere Ergebnisse sich auch das Handeln, das Verhalten ändern? Und dann kommen uns so Dinge in den Kopf, wie zum Beispiel, was passiert, wenn sich jemand vornimmt, er möchte sich ab sofort gesünder ernähren? Was passiert, wenn sich jemand vornimmt, er möchte jetzt mehr Sport treiben? Was passiert, wenn sich jemand vornimmt, er möchte jetzt eine Diät machen? All das sind Beispiele, wo wir schon oft, natürlich nur bei anderen, erlebt haben, dass diese Vorhaben doch nicht so umgesetzt werden. Und das ist auch das, was in Unternehmen passiert. Man nimmt sich vor, die Leute sollen ihr Verhalten ändern und man setzt beim Verhalten an. Man sagt ihnen, was für neues Verhalten man von ihnen erwartet, aber es passiert nicht. Und bei den Beispielen, die ich eben genannt habe, mit der Sport, mit mehr Sport und mit der gesünderen Ernährung, da ist die Motivation bei den Beteiligten sogar noch relativ hoch. Und trotzdem ändern die Vorhaben, wir wollen das Verhalten ändern, enden meistens ohne den erwünschten Erfolg. Der Grund dafür ist auf der nächsten Seite, Seite 17, Verhalten resultiert aus bestimmten Einstellungen. Die Menschen haben bestimmte Überzeugungen, sie haben bestimmte Glaubenssätze. Sie haben Einstellungen, die ihnen sagen, wenn ich ein bestimmtes Verhalten zeige, dann passiert was Positives oder was Negatives und daraufhin verhalten sie sich so. Ein Beispiel, ein Mitarbeiter, der Fehler unter den Teppich kehrt, anstatt Fehler sofort zu melden, damit man was unternehmen kann. Dieser Mitarbeiter hat eine bestimmte Einstellung, nämlich hat er die Sorge, den Glaubenssatz, wenn ich einen Fehler bekannt gebe, dann kriege ich Ärger. Folglich folgt dieses Verhalten. Und dann können Sie lange auf ihn einreden und sagen, bitte Fehler sofort melden. Solange diese Einstellung vorherrscht, wird nichts passieren. Das Ziel muss also sein, wenn Sie Verhalten ändern wollen, zuerst die zugrunde liegenden Einstellungen zu ändern. Manch einer wird jetzt vielleicht sagen, ist nicht Einstellungen ändern noch schwieriger als Verhalten zu ändern? Eigentlich nein. Dazu gehen wir auf die nächste Seite, die 18. Es gibt auch für die Einstellungen eine Vorstufe. Auch Einstellungen haben einen Grund. Sie kommen meistens, weil die Menschen eine bestimmte Erfahrung gemacht haben. Derjenige, der Ihnen also jetzt gesagt hat, ja, ich glaube ganz fest daran, wenn ich einen Fehler melde, dann kriege ich Ärger, der hat das schon irgendwo erlebt. Entweder weil er selbst einen Fehler gemeldet hat und hat Ärger bekommen oder weil er es bei einem anderen gesehen hat. Und dieses Erlebnis hat für seine Einstellung gesorgt. Diese Einstellung sorgt für das Verhalten, dieses Verhalten sorgt für ihre aktuellen Ergebnisse. Dieses Schema ist das Schema, mit dem Sie Verhalten dann aber auch ändern können, insbesondere wenn wir über Unternehmenskultur reden. Sie setzen also nicht beim Verhalten an, sondern Sie sorgen für die richtigen Erfahrungen, damit sich die richtigen Einstellungen bilden, damit sich das richtige Verhalten zeigt, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Auf Seite 19 ein paar typische Beispiele. Wie sieht die kulturelle Realität in Unternehmen aus? In manchen, mit denen ich arbeite, erlebe ich das so. Ich weiß nicht, wie es in Ihrem Unternehmen ist, bestimmt besser. Aber Klassiker sind, dass Fehler unter den Teppich gekehrt werden. Klassiker ist, dass der Chef nur kommt, um zu meckern. Klassiker sind, dass die Kollegen über alles motzen, aber nichts ändern. Typisch ist, dass ich das Gefühl habe, meine Meinung interessiert hier niemanden. Klassisch sind auch die Sätze, dafür bin ich nicht zuständig und so weiter und so weiter. All das sind Realitäten heute in Unternehmen, all das ist Unternehmenskultur, also übliches Denken und Verhalten im Unternehmen. Und jetzt müssen wir daran gehen, etwas zu tun. Das erste Werkzeug auf Seite 20 ist ein Analysewerkzeug. Eine ganz einfache Tabelle. In dieser Tabelle stehen die Verhaltensweisen, die Sie aktuell stören und die Sie vielleicht ändern wollen. Hier steht zum Beispiel, Mitarbeiter bringen keine Ideen ein. In der nächsten Spalte, in Seite 21 ist sie gefüllt, suchen wir nach den Einstellungen, die für dieses Verhalten zugrunde liegen. Also die Mitarbeiter, die keine Ideen einbringen, haben eine Einstellung im Hintergrund, einen Glaubenssatz, meine Ideen will eh keiner hören. Und irgendwann gab es eine Erfahrung, die zu dieser Einstellung geführt hat. Das könnte zum Beispiel gewesen sein, ein Chef, der sich selbst für den Klügsten hält und damit Ideen seiner Mitarbeiter gerne mal abschmettert. Und wenn wir ehrlich sind, ist uns das allen in unserem Leben auch schon passiert, dass jemand mit einer Idee zu uns kam und wir gesagt haben, nee, funktioniert nicht, habe ich schon probiert. Eine harmlose Verhaltensweise, die auf Dauer zu einer Kultur führt, zu einem üblichen Verhalten, das wir eigentlich nicht wollen. Mit der gleichen Tabelle oder einer fast gleichen Tabelle auf Seite 22 arbeiten wir jetzt an der Lösung des Problems. Wir schauen uns also an, welche Verhaltensweise hätten wir gern. Mitarbeiter produzieren am laufenden Band Ideen und bringen diese auch ein. Dafür müssen Sie eine andere Einstellung halten. Auf Seite 23, die Wunscheinstellung, die wir haben, ist, auf meine Ideen kommt es an und es ist wichtig, dass ich die einbringe. Damit er diese Einstellung bekommt, muss er bestimmte Erfahrungen machen, zum Beispiel eben, dass alle Ideen, die kommen, gewertschätzt werden, geprüft werden, dass man überlegt, wie man sie umsetzen kann, dass die Firma dankbar dafür ist. Und diese Erfahrungen müssen Sie initiieren, wenn Sie eine Unternehmenskultur, das typische Denken und Handeln Ihrer Mitarbeiter ändern wollen. Und wenn wir jetzt gut arbeiten, dann haben wir jetzt in der ersten Spalte, hier wo Denken und Handeln neu steht, ein paar Punkte, die unsere Wunschunternehmenskultur ausmachen. Also die Kultur, die wir brauchen, damit wir die Ergebnisse erzielen, die wir erzielen wollen. Und da hat jeder von uns andere Dinge im Kopf, wo er sich sagt, Mensch, das müssten meine Mitarbeiter machen, dann würde ich auch die Ziele erreichen mit meinem Unternehmen, die ich erreichen will. Also hier steht jetzt eine Liste von Denkweisen. Meine Empfehlung, maximal 5, eher ein bisschen weniger, weil man ja auch sich darauf fokussieren muss und sie im Kopf behalten muss. Die Mitarbeiter müssen am Ende diese Liste dieser 5 Denk- und Verhaltensweisen kennen und verinnerlicht haben. Wie wir sie dahin kriegen, kommt jetzt. Also, ab jetzt folgen 7 bewährte Tools, mit denen Sie eine Unternehmenskultur ändern, vorausgesetzt, Sie haben vorher diese kleine Arbeit gemacht, die ich gerade gezeigt habe. Seite 25. Sie sehen hier das Bild von der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich hoffe, Sie haben alle ähnlich positive Erinnerungen daran wie ich. Der Punkt an dieser Stelle ist, Sie brauchen erst einmal ein mitreißendes Ziel. Über Ziele will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht viel sagen. Da gibt es viele lange, tolle Vorträge dazu. Mir ist hier der Punkt wichtig, mitreißend müssen Sie sein. Und wenn ein Unternehmen das Ziel ausruft, wir hätten gern 25% Eigenkapitalrendite, dann reißt das kein Mitarbeiter vom Hocker. Ich hätte gern ein Ziel, das so emotionalisierend ist, wie eben, wir wollen Weltmeister werden. Dafür setzen sich die Mitarbeiter gerne in Bewegung, die arbeiten gerne an was Großem, die wollen Teil an was Besonderem sein. Das motiviert, das reißt mit. Die 25% Eigenkapitalrendite reißen eigentlich nur den Chef aus dem Sessel und alle anderen darunter wahrscheinlich schon nicht mehr. Auf Seite 26. Das Motiv steht für ein weiteres wichtiges Tool, nämlich für die Dringlichkeit. Sie müssen dafür sorgen, dass Ihre Mitarbeiter einsehen, dass es auch eine gewisse Dringlichkeit gibt, dieses Ziel zu erreichen. Dazu ein anderes Beispiel. Ich arbeite zum Beispiel zurzeit mit einem Unternehmen, mit einem gemeinnützigen Unternehmen an dem Thema Unternehmenskultur. Das ist ein Nachbarschaftsheim. Die geben der Nachbarschaft in einem Stadtteil einen Raum, um sich dort zu treffen für soziale Engagements und Begegnung. Das heißt, dort spielen Rentner Karten, dort gibt es Tanzabende, dort gibt es Konzerte. Und mit diesen Mitarbeitern in diesen Nachbarschaftsheimen arbeiten wir an einer Kultur für mehr Zusammenarbeit, für besseren Kundendienst und ähnliche Dinge. Um die Mitarbeiter dafür zu gewinnen, dass sie auch wirklich daran mitarbeiten, die müssen sich ja verändern, wenn man sagt, wir wollen viel mehr Zusammenarbeit von euch, gegenseitige Unterstützung und so weiter, dann muss man ihnen deutlich machen, warum das notwendig ist. Wir haben hierfür herangezogen, dass die Kommune, die für dieses Nachbarschaftsheim der maßgebliche Finanzier ist, dass für diese Kommune ein Rettungsschirm verhängt wurde. Sie kennen das aus anderen Kommunen, die Gelder sind knapp. Und was machen Kommunen, wenn Gelder knapp sind? Sie schließen Freibäder, sie schließen Theater, sie schließen kulturelle Einrichtungen oder verknappen zumindest das Geld dafür. Und hier packen wir die Mitarbeiter natürlich auch an ihrer Ehre und an ihrem Willen, dass dieses tolle, gemeinnützige Unternehmen, das sie betreiben, seine Arbeit weiter betreiben kann. Und dass man weiter tolle Veranstaltungen dort ausrichten kann. Aber dafür ist es eben notwendig, dass der Laden extrem gut läuft und eben vielleicht auch selber Einnahmen generiert, um Finanzlöcher zu stopfen, wenn die Kommune weniger Geld zur Verfügung stellt. Also das ist zum Beispiel ein Hebel, den Sie brauchen, damit die Mitarbeiter bereit sind, etwas zu verändern. Seite 27, Tool Nummer 3, steht an dieser Stelle für Lob und Anerkennung. Das kennen Sie alle aus vielen anderen Beiträgen und Vorträgen. An dieser Stelle aber wichtig, es geht um fokussierte Anerkennung. Und zwar fokussiert auf die Verhaltensweisen, die wir uns gerade in unserer neuen Unternehmenskultur gewünscht haben. Das heißt, Sie haben eine Truppe von Unterstützern, die diese Kultur zum Leben erwecken will. In der Regel Führungskräfte und Meinungsführer aus den Mitarbeiterrängen. Und die schicken Sie nun los und die lassen Sie gezielt suchen nach den Verhaltensweisen, die Sie sich wünschen, damit die einen Mitarbeiter dabei erwischen und möglichst auch vor versammelter Mannschaft fokussiert Anerkennung für exakt dieses Verhalten aussprechen können. Auf Seite 28 ein Tool, das nennt sich Feedback, und zwar hier auch fokussiertes Feedback, eben fokussiert auf genau die Verhaltensweisen, die Sie sich wünschen. Ich erzähle meinen Teilnehmern in Kommunikationstrainings immer, dass Kritik Gift für die Beziehung ist. Und Kritik sollte auch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter deswegen möglichst selten stattfinden, denn hier ein Tröpfchen Gift, da ein Tröpfchen Gift kann die Atmosphäre relativ schnell vergiften. Deswegen rede ich statt Kritik lieber von Feedback, und Sie wissen aus anderen Seminaren, der Unterschied zwischen Kritik und Feedback ist klein, aber fein und sehr bedeutsam. damit will ich jetzt an dieser Stelle nicht mehr zu Feedback sagen, aber dafür, dass es hier darum geht, dieses Feedback ebenfalls fokussiert zu verteilen auf die Wunschkultur, die wir vorhin auf Seite 22 formuliert haben. Nächste Tool, auf Seite 29 führt sie ein bisschen in der Geschichte zurück. Das älteste Tool zur Veränderung von Kultur seit Menschengedenken ist das Storytelling, das Geschichtenerzählen. Zum Beispiel die Inhalte unserer heutigen Bibel wurden über viele Jahrhunderte weitergetragen nur durch Erzählungen, bevor sie irgendwann dann in Schriftform gefasst wurden, und hat schon längst bevor die erste Bibel gedruckt wurde dafür beigetragen, dass sich die christliche Kultur unter Tausenden von Menschen verbreiten konnte. Also ein exzellentes Tool. Auch hier gilt das Wort fokussiertes Storytelling. Denn was tun Sie, wenn Sie vor der versammelten Mannschaft stehen? Sie haben eine Gelegenheit, mit Ihren Mitarbeitern zu kommunizieren, aber der Mitarbeiter, der es gerade richtig gemacht hat, ist gerade gar nicht da. Dann erzählen Sie die Geschichte natürlich trotzdem, weil hier das Storytelling funktioniert, indem Sie erklären, Sie haben kürzlich einen Mitarbeiter beobachtet, der hat es so und so gemacht und gerade das ist gewünscht. Der Vorteil ist, Sie können die Geschichte auch mehrmals erzählen, während Sie die Anerkennung nur schwerlich mehrmals für dasselbe Verhalten aussprechen können und bei Feedback es auch nicht tun sollten. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Auf Seite 30 lesen Sie auf dem kleinen Post-it: Einmal ist keinmal. Ich habe früher in meinen Kommunikationstrainings oft unterrichtet, wenn du was Wichtiges zu sagen hast, sag es dreimal. Dreimal ist natürlich auch Käse. Ich kenne mittlerweile eine Fluggesellschaft, die sagt, wenn wir eine sicherheitsrelevante Information unter unseren Piloten verbreiten müssen, dann sorgen wir dafür, dass diese Information sie 7-mal erreicht. Schon besser, wenn es um Unternehmenskultur geht, rechne ich aber eher mit dem Faktor 1000. Denn Unternehmenskultur ist natürlich etwas sehr Langfristiges, etwas Gewachsenes und das braucht auch eine gewisse Zeit, bis sie sich ändert. Wenn Sie jetzt denken, Faktor 1000 Mal ist aber schon schwer zu erreichen, das sieht nach viel Arbeit aus, kann ich Sie beruhigen. Rechnen Sie mal, Sie sind alleine Unternehmer und Sie haben vielleicht noch 2 Führungskräfte. Sie sind zu dritt, die Geschichte treiben wollen, und verteilen Sie es auf 200 Arbeitstage im Jahr, dann muss jeder eigentlich nur 3-mal am Tag eine entsprechende Botschaft zur Unternehmenskultur vom Stapel lassen und Sie haben am Ende des Jahres den Faktor 1000 locker erreicht. Das letzte Tool, was ich Ihnen vorstellen möchte auf Seite 32, ist ein Fishbowl. Ein Fishbowl ist eine bestimmte Art eines Meetings, einer Moderation. Und dieses Fishbowl-Meeting veranstalten Sie mit den Unterstützern, mit denen der Taskforce, mit dem Projektteam, mit dem Sie die Unternehmenskultur formen und schaffen wollen. Und es passiert Folgendes: In der Fishbowl geht jeder einzelne der Teilnehmer einmal nach vorne und berichtet davon, was hat er getan, welchen Erfolg hat es gehabt, was lief gut, was lief nicht gut. Der Charme dieser Fishbowl ist folgender: Sie brauchen niemanden zu belobigen, denn wenn ich vorne stehe und von einem Erfolg berichte, verstärke ich mein positives Verhalten selbst. Sie brauchen auch nicht kritisieren, denn wenn ich von einem Misserfolg berichte, strafe ich mich im Prinzip auch selbst und brauche niemanden, der Kritik vor der ganzen Gruppe ausspricht. Und so geht es die ganze Gruppe durch und jeder verstärkt sein richtiges Verhalten und muss sein negatives Verhalten beichten. Und die positive Folge ist, jeder kann vom anderen lernen. Eine tolle Methode, diese Fishbowls, die ebenfalls über einen langen Zeitraum dann dafür sorgt, dass die Verhaltensweisen, die die Führungskräfte, die ihre Unterstützer zu machen haben, nämlich diese vorangegangenen Tools anzuwenden, auch tatsächlich über den langen Zeitraum angewendet werden. Seite 33, Rückblick, das ist also unsere Vorgehensweise. Wir sorgen für die richtigen Erfahrungen, damit sich die richtigen Einstellungen bilden, damit sich das richtige Verhalten zeigen kann. Und wir sorgen für diese Erfahrungen mit den eben gezeigten 7 Tools. Jetzt werde ich ein bisschen schneller, weil ich glaube, meine Zeit ist schon abgelaufen. Es gibt Gründe, warum Unternehmenskultur A nicht verfolgt wird und B nur schlecht verfolgt wird, wenn sie in Angriff genommen wird. Und die liegen meistens beim Unternehmer. Ich bin auf Seite 35 Und bei den Glaubenssätzen des Unternehmers, der denkt, Kultur ist doch eh alles softie Gewäsch, da haben wir uns am Anfang drüber unterhalten. Gerne höre ich aber auch, es liegt nicht an mir, ich würde ja wollen, aber meine Leute ist schuld, mit denen kann man sowas nicht machen. Weiterer Klassiker ist, ich habe keine Zeit für sowas, aber wer keine Zeit dafür hat, die Säulen für seinen Unternehmenserfolg aufzubauen, der hat dann auch keine Zeit, seinen Erfolg zu ernten. Und schließlich gibt es noch, das funktioniert bei uns nicht, ist auch ein Klassiker. Auf Seite 36 noch ein paar Eigenarten des Unternehmers, die es auch schwierig machen, eine entsprechende Kultur zu schaffen. Wir treffen oft auf Unternehmer, die nicht so gut sind im Umgang mit Menschen und die sich nicht gerade durch gute Führung auszeichnen. Auch hier haben wir Probleme. Das heißt, meine Empfehlung ist, wenn ein Unternehmen an einer Unternehmenskultur arbeiten will, lassen Sie sich helfen. Es gibt Profis dafür. Und schon kommt natürlich das Argument von Seite 37. Ich habe kein Geld, um mich um Unterstützung zu kümmern und um sowas wie Unternehmenskultur anzugehen. Und da möchte ich noch einen schönen Tipp loswerden. Es gibt staatliche Förderung unter dem Titel Unternehmenswert Mensch. Unter diesem Projekt werden Sachen wie Unternehmenskultur und Teamentwicklung gefördert mit 50-80% der Beraterkosten. Und bei 80% der Beraterkosten müsste ich nicht mehr lange nachdenken. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags und Teilnehmerunterlagen haben Sie bereits bekommen. Wer möchte, kann bei mir auch noch durchfunken und kriegt von mir ein White Paper, wie man so eine Unternehmenskultur zum Leben bekommt, ein bisschen ausführlicher. Ansonsten bin ich jetzt offen und freue mich auf Ihre Fragen.
Herzlichen Dank an Peter Rach für diesen gelungenen Beitrag. Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, freut sich Peter Rach jederzeit über Ihre Kontaktaufnahme. Nun folgt eine Diskussionsrunde mit dem Referenten Professor Knoblauch und den Teilnehmern. Diese wollen wir Ihnen nicht vorenthalten.
Also, Applaus brandet auf. Herzlichen Dank, Peter Rach. Immerhin, 40 Folien, ich habe es nachgezählt. Hammer. Aber Sie sind der Kommunikationsprofi. Ich habe Zweifel, ob man die in 25 Minuten durchkriegt. Nicht ganz, aber beinahe. Danke Ihnen. Die jetzt stumm geschaltet haben, die sollten jetzt Stern und 6 drücken. Johannes Hüder, unser nächster Referent, der drückt noch schön ein Auge zu. Wir diskutieren noch ganz kurz zumindest. Komm, also, warum Training nicht funktioniert, hatten Sie in Ihrer Headline heraus. Und ich muss gestehen, jetzt habe ich es verstanden. Also, es geht nicht um Training, es geht um Cultural Change. Und jetzt haben Sie ja wunderschöne Beispiele gebracht. Sie haben uns ja 2 Skripte zur Verfügung gestellt. Eins mit den PowerPoints und dann nochmal 2 Seiten mit einfach schriftlichen Unterlagen.
Ja.
Mhm. Von der Arbeitsmethodik her, wie bearbeiten Sie sowas? Man guckt rechts und schreibt links, oder wie läuft das?
Ja, das ist einfach ein Tipp, den ich auch gern weitergebe, wenn ich Präsentationstrainings mache. Wenn man eine Präsentation hält, dann ist es immer hilfreich, wenn das visuell untermalt ist, wenn es spannende Bilder dazu gibt, das hält die Aufmerksamkeit aufrecht. Wenn ich das aber mit Bullet Points untermale, dann sind die Leute mit Lesen beschäftigt und nicht mehr mit Zuhören und dann ist die Aufmerksamkeit weg. Aber meistens hat man diese schicken PowerPoint-Präsentationen voll mit Bullet Points, weil die Leute sagen, ich muss es doch hinterher als Handout rausgeben. Bei mir ist es so, ich schreibe im Prinzip erst die Bullet Points runter, dann nehme ich sie weg und ersetze sie durch Bilder. Dann habe ich einmal ein wunderschönes Handout, das sich lesen lässt und andererseits eine Präsentation mit knackigen Bildern und dann kann man besser der Präsentation folgen.
Super, verstanden. Also wunderschöne Bilder, so wie das alles modern heute gemacht wird. Klasse. Komm, ich frage einfach mal in die Runde. Diese 7 Culture Change Tools, ich finde das Schwierigste ist Ihre Nummer 1, das mitreißende Ziel. Sie haben gesagt 25% Dividende, das lockt nur den deutschen Bankchef. Aber wenn du Mitarbeiter gewinnen willst, dann wir wollen ein emotionales Ziel. Also ja. Wir wollen Weltmeister werden. Vielleicht hat jemand in der Runde ein Beispiel fürs eigene Unternehmen und sagt, komm, darüber haben wir nachgedacht und folgendes Ziel haben wir uns gegeben. Gibt es sowas in der Runde? Weil das wäre doch genial, wenn so eine Überschrift stehen würde über dem Jahr 2015, über der mittelfristigen Planung unserer Firmen und so weiter. Was fällt Ihnen noch ein, Herr Rach, zu diesem Beispiel?
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, wo sich Unternehmen immer schwer tun. Ich habe noch kein Unternehmen in der Betreuung gehabt, die sofort ein attraktives Ziel aus dem Hut gezaubert haben, weil man natürlich seine Erfolge gerne an den Bilanzzahlen misst, aber die den Mitarbeitern schon gar nicht mitteilen mag. Was klasse funktioniert, sind so Dinge, wir wollen Marktführer werden. Dafür muss man aber natürlich seinen Markt definieren. Das kann ein Unternehmen, das regional arbeitet, kann seinen Markt regional definieren, kann sagen, wir wollen der beste Glaser hier in Aschaffenburg werden. Dann ist das ein emotionales Ziel, was vielleicht die Mitarbeiter eher mitreißt, als wir wollen am Ende des Jahres unseren Gewinn um 20% steigern und der Mitarbeiter hat nichts davon. Was ich dann empfehle, ist, ich gehe mit den Leuten in durch vier Stakeholdergruppen durch und sorgt dafür, dass sie sich ein attraktives Ziel für diese Stakeholdergruppe suchen. Also was wäre attraktiv für die Arbeitnehmer? Zum Beispiel, wir sind der arbeitnehmerfreundlichste Betrieb in Aschaffenburg. Was wäre attraktiv für die Finanzierer des Unternehmens, für die Kapitalgeber? Was wäre attraktiv für das Umfeld, also für die Nachbarn des Unternehmens, ne? Wenn es zum Beispiel ein Unternehmen ist mit Lärm oder Umweltbelastung. Und dann packe ich alle vier attraktiven Ziele zusammen und lass eins draus machen und dann hat man ein ziemlich knackiges, attraktives Ziel, was keine Interessengruppe benachteiligt.
Also, kommt, das nehmen wir mit als Hausaufgabe. Das ist eine richtig tolle Herausforderung. Formuliere ein Ziel, das emotional deine, auf Schwäbisch haben sie es genannt, Stakeholder mitreißt. Also,
ja, genau.
Wir danken nochmal sehr, sehr herzlich. Das war praktisch, das war anregend.